weiter. Mancher denkt vielleicht jetzt schon, mach endlich weiter und warte nicht noch länger. Weiter ist ja ein komisches Wort. Also nicht immer wollen wir weiter. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr in einer Wandergruppe oder in einer Radgruppe auch immer die, die nicht ganz vorne dran sind. Dann kommt man endlich die Erhebung hoch und dann sagen die doch, ja, dann können wir weitergehen. Und du denkst dir, nein, ich will jetzt eine Stunde Pause machen. Und an anderen Stellen denkt man, jetzt mach halt endlich weiter. Also es kommt total auf die Situation an, wie ich selber es erlebe. Will ich, dass es weitergeht oder will ich eigentlich, dass ich erst nochmal zur Ruhe kommen kann? Und das ist nicht nur im Leben so, ich glaube, das ist auch im Glauben immer wieder so. Wer bestimmt denn, wie es hier weitergeht? Also heute Morgen, die Moderatoren, die Musiker bestimmen so ein bisschen, wie es weitergeht. Ich bestimme natürlich auch nicht ganz unmaßgeblich diesen Gottesdienst mit, weil ich habe die meiste Redezeit. Tut mir leid für euch, aber ist so. Wie es weitergeht. Also wer bestimmt denn, wie wir als Gemeinde, als Christen weitergehen? Das ist schon eine spannende Frage. Was wollen wir denn da? Wer sagt denn, was los ist? Wie war das damals bei Jesus? Wer hat bestimmt, wann es wie weitergeht? Weil das ist ja schon eine sehr entscheidende Sache. Was machen wir weiter? Wann machen wir es weiter? Und wie überhaupt? Also da kann man jetzt richtig viel drunter verstehen. Aber ihr merkt, und ich will so ein bisschen ins Nachdenken kommen, ich habe euch 2, 3 Bibeltexte mitgebracht, die wir so ein bisschen anschauen und mal überlegen, wer hat denn da eigentlich bestimmt, wie es weitergeht und was hätten am liebsten die Jünger und andere Leute gehabt? Also einen davon finden wir in Lukas Evangelium Kapitel 9 ab Vers 28. Wer selber mitlesen will, schlage gerne seine Bibel aus. Ich lese nur ein paar Verse dann später draus. Erstmal, worum geht's denn? Jesus war mit 3 Jüngern auf den Berg gegangen, Petrus, Johannes und Jakobus, auch um zu beten. Und die Jünger schlafen ein und während dieser Gebetszeit verändert sich das Gesicht Jesu und seine Kleider total und er wird so eine ganz helle, krasse Erscheinung. Also ich glaube, dem Evangelium fehlen da schon fast ein bisschen die Worte, um das zu beschreiben. Aber deutlich wird, da ist jetzt was ganz anderes, da ist was ganz Besonderes. Das Gesicht verändert und dann schreibt Lukas in seinem Bericht ab Vers 30, plötzlich standen 2 Männer da und redeten mit ihm, Mose und Elia. Auch sie waren von einem herrlichen Glanz umgeben und sprachen mit Jesus über seinen Tod, den er nach Gottes Plan in Jerusalem erleiden sollte. Als die 3 aufwachten, sahen sie Jesus in seiner himmlischen Herrlichkeit und die 2 Männer bei ihm. Schließlich wollten die 2 Männer gehen. Da rief Petrus, Herr, wie gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen, für dich eine, für Mose eine, für Elia eine. Und ich kann es so gut verstehen. Also da döst du so beim Beten weg und dann diese krasse Erscheinung, ja? Das ist doch der best place ever. Also der beste Ort, wo du sein kannst. Da will ich bleiben. Was für ein intensiver Moment, den die Jünger erleben und sie wollen ihn festhalten. Was Jesus in dem Moment wollte, keine Ahnung, steht nichts da. Ich kann auch nicht Gedanken lesen, also weiß ich einfach nicht. Was ich aber weiß, Gott beendet diese ganze Szene mit einem Bekenntnis zu Jesus. Und dann ist es vorbei, der Spuk, alles vorbei. Der Glanz weg, Elia und Mose weg, nur Jesus ist noch da und nicht mehr besonders scheinend, sondern einfach so, wie sie ihn immer gekannt haben. Und sie sitzen auf diesem Berg und es ist nichts mehr besonders. Ein heiliger Moment, bei dem Gott einen Schlusspunkt setzt, damit es weitergehen kann. Die Jünger und Jesus hat noch einiges hinterher erwartet. Und ich kann die 3 so gut verstehen, das war also gefühlt der Himmel auf Erden. Ja? Du wachst auf und denkst dir, bin ich im Himmel. Da will ich bleiben, hier ist es gut sein. Es gibt keinen besseren Platz. Und vielleicht kennst du das aus ganz profanen, alltäglichen Dingen. Du liest ein Buch und siehst schon, es sind immer viele Seiten und du denkst dir eigentlich könnte es noch 500 Seiten so weitergehen. Ja, das ist gerade so schön. Das ist so toll. Oder ein Film, der dann einfach aufhört. Oder eine geniale Lobpreiszeit, wo du denkst, das könnte ich jetzt stundenlang, könnte ich da bleiben. In der Nähe Gottes. Für mich ist das jetzt der Punkt. Und doch hört es einfach auf. Jede Lobpreiszeit, jeder Anbetungsgottesdienst, jeder hat sein Ende. Wir sind noch nicht im Himmel bei Gott. Wir sind noch mittendrin in dieser Welt, in dieser Erde mit allen Herausforderungen. Und die drei schlagen da, glaube ich, ziemlich hart wieder auf den Boden der Realität auf. Auf dem Berg der Realität. Warum? Ich glaube, es gibt nur einen Grund. Weil Gottes Weg mit Jesus und mit ihnen in dieser Welt weitergehen sollte. Und die drei gehorchen. Sie folgen Jesus und erleben noch etliches mit ihm. Das scheint uns selbstverständlich zu sein, aber sie hätten sich auch ganz anders entscheiden können. Sie hätten sagen können, ach, das war so ein cooler Moment. Wir gründen jetzt hier ein Kloster auf diesem Berg, bauen da eine Kirche und warten drauf, dass das nochmal passiert. Da sind wir nah an Gott dran. Da war so ein heiliger Moment, das passiert bestimmt nochmal. Wäre doch irgendwie auch greifbar so für uns als Menschen. Aber ihr Platz war nicht auf einem Berg, sondern mitten in dieser Welt. Und es gilt auch uns heute noch. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon den Gedanken hattet, da ist es gut sein, da will ich bleiben, da passt alles. Und dann reißt dich irgendwas, manchmal auch nicht Gott, wieder raus aus diesem heiligen Moment und das Leben geht einfach weiter. Vielleicht war es ein Seminar oder eben Lobpreisgottesdienst oder irgendwas. Ein inspirierender Gottesdienst, wo ihr wirklich gemerkt habt, da war Gott für mich. Vielleicht nicht für die anderen, aber für mich. Und ich freue mich, also nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht, ich freue mich, wenn ihr solche inspirierenden Momente habt und ich bete und hoffe, dass wir sie immer wieder haben, weil ich glaube, wir brauchen solche heiligen Momente mit Gott. Die wenigsten werden ganz so krass sein wie die von Petrus, Jakobus und Johannes auf diesem Berg, dass uns Gestalten erscheinen und wir sagen, wow, Wahnsinn. Aber wir brauchen es immer wieder, dass Gott uns begegnet, mitten in unserem Alltag, uns vielleicht ein Stück heraushebt. Und trotzdem geht das Leben dann weiter. Der Text stellt für mich die Frage, ist Gott noch da oder wollte Jesus weiterziehen mit uns, weil er noch so viel mit uns in dieser Welt vorhat? Und ich glaube, das ist auch eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Wir sind eine Gemeinde, die ein gigantisches Privileg haben. Wir haben ein schönes Gemeindehaus hier. Aber sowas beinhaltet auch die Gefahr. Also ich habe irgendwann, und der Satz, der geht mir immer so ein bisschen in Mark und Bein, den Satz gehört, Immobilien machen immobil. Also Immobilien sorgen dafür, dass du da bist, wo du bleibst. Da bleibst, wo du bist. So rum gehört es, genau. Also, dass du nicht mehr so unterwegs bist, weil du hast ja was, worum du dich kümmerst, wo du gerne bist. Und das ist gut so, ja. Also nichts gegen unser Gemeindehaus, bitte, versteht mich nicht falsch. Aber hält es uns davon ab, unterwegs zu sein oder hilft es uns, unterwegs zu sein? Und das ist eine ganz wichtige Frage. Und eine sehr entscheidende Frage. Hilft es uns, für Gott in dieser Ecke unterwegs zu sein? Oder hält es uns davon ab, weil wir lieber hier gerne zusammenkommen oder auf YouTube zuschauen, weil das ja so nett und bequem ist? Ich bin heute ein bisschen spitz an manchen Stellen. Ist Gott noch da oder wollte Jesus schon weiterziehen? Und die Frage gilt immer wieder für uns als Gemeinde, Gemeinschaft, aber auch für dich als Einzelner und für mich als Einzelner. Bin ich noch da, wo Gott mich haben will? Oder würde gern Gott mit mir weitergehen? So wie er mit Petrus und Jakobus und Johannes weitergehen wollte, obwohl sie einen perfekt ja, einen perfekten Moment erlebt haben. Wichtig ist aber trotzdem, diese Begegnung mit Gott immer wieder zu haben. Und ich kenne viele eurer Lebensgeschichten ein ganz kleines Stück, nur ein kleines Stück. Da gäbe es noch viel zu erzählen. Manche von euch kenne ich gar nichts. Wenn du noch keinen so einen Moment mit Gott hattest, dann mache ich dir Mut. Bete drum. Erwarte von Gott, dass er dir auf deine Art begegnet. Vielleicht ganz anders wie dort am Berg Tabor, keine Frage. Aber ich glaube, wir brauchen so Momente. Aber wir dürfen sie nicht zum Standard machen und sagen, so muss mein Leben immer weitergehen, weil das Leben geht weiter in dieser Welt. Mit Gott, keine Frage, aber nicht immer mit so einem heiligen Moment. Und dann stellt sich eben die Frage, habe ich es mir bequem eingerichtet oder schaue ich auf Jesus und bin bereit, immer wieder Dinge loszulassen, wo er sagt, so, und jetzt gehen wir zwei weiter. Der erste Text. Ich habe nochmal einen Text mitgebracht, der ganz anders ist von der Art her und doch sehr ähnlich. Matthäus Kapitel 26, Abvers 36. Für alle, die nicht sofort wissen, was da los ist. Wir sind ganz kurz vor Jesu Verhaftung. Nochmal im Garten Gethsemane, wieder auf so einem Hügel zumindest, kein so ein Berg, aber doch ein Hügel. Und Jesus zieht sich mit seinen Jüngern zurück. Sie hatten auch ganz besondere Momente gerade erlebt. Sie haben zusammen Passamahl gefeiert. Jesus hat das Abendmahl erfunden, könnte man so sagen, das Abendmahl draus gemacht, was wir heute noch feiern. Und sie ziehen sich zurück in den Garten Gethsemane und Jesus will beten. Und nimmt wieder drei Jünger mit, die anderen lässt er ein Stück zurück, Jesus will beten, weil er eine Last auf sich spürt. Er braucht Beistand und Unterstützung, weil er genau weiß, was kommen wird. Die Jünger haben noch nicht wirklich eine Ahnung, was kommen wird. Das müssen wir uns immer wieder in den Kopf rufen. Für uns ist das ja so logisch, was danach kommt. Aber für die Jünger war es überhaupt nicht logisch. Für die war es ein richtig schöner Moment mit Jesus und sie haben gemerkt, er ist ziemlich aufgewühlt und jetzt gehen sie beten. Und spannend finde ich, was Jesus da betet. Ich lese mal nur Vers 39. Jesus ging ein paar Schritte weiter, als auch nochmal von diesen drei Jüngern weg, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Dreimal betet Jesus diese Worte in ganz ähnlicher Weise. Dreimal fleht er Gott an und sagt, bitte, bitte, lass es an mir vorübergehen. Änder was. Ich weiß nicht, ob ich das durchhalte, aber wichtig ist nicht, was ich will. Wichtig ist, was du für richtig hältst. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Wir sind natürlich nicht Jesus, bitte. Also ich gehe von aus, dass zumindest zwischen mir und Jesus eine deutliche Kluft ist. Dich kenne ich nicht so gut. Aber trotzdem, das ist nicht ohne. Wenn Jesus nur mit dem Finger geschnipst hätte, hätten ihn Engel abgeholt. Und dann wäre das vorbei gewesen, dann wäre alles gut gewesen. Und trotzdem sagt er, wichtig ist nicht, was ich denke, sondern wichtig ist, was du denkst, Gott. Und wenn du das willst, dann gehen wir zusammen den Weg, den ich nicht gut finde. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. So hat es uns Jesus im Vater unser gelehrt und so beten wir es immer wieder. Und ich fand es jetzt auch spannend, die Lieder vorhin zu hören und haben mir gedacht, ja, wir singen da auch Worte und ich unterstelle euch, ihr habt sie von Herzen mitgesungen. Aber ganz schön herausfordernd, was wir da gesungen haben. Ich kann nicht schweigen. Wie oft schweigen wir dann doch? Von dem, was du für mich getan hast. Ich schweige viel zu oft, merke ich immer wieder. Also es bleibt herausfordernd und spannend, auch bei diesem Satz, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Sagen kann ich diesen Satz leicht, aber leben lässt es sich nicht immer leicht. Wenn man wieder die Jünger nimmt, für sie war es eigentlich gerade auch ein besonderer Moment. Sie haben diese Zeit mit Jesus erlebt. Ganz viel Lehre, ganz viel enge Gemeinschaft, dieses Passa-Abendmahl. Und dann werden sie wieder rausgerissen. Und zwar noch brutaler als vorher. Jesus wird verhaftet. Und ihre Welt bricht in sich zusammen. Alles, was für sie selbstverständlich und logisch war, ist auf einmal ein riesen dickes Fragezeichen dahinter. Und sie fragen sich, habe ich dem Richtigen vertraut? Bin ich dem Richtigen, im wahrsten Sinne des Wortes, hinterhergelaufen? Oder habe ich irgend so ein Irren erwischt und bin auf seine Lügen reingefallen? Gott lässt in diese Idylle die Welt einbrechen, könnte man so hart sagen. Und es kostet Jesus zum Schluss das Leben und es stürzt seine Jünger in die tiefste Krise ihrer Gottesbeziehung. Da bin ich mir absolut sicher. Alle sind weggelaufen und ich wäre auch weggelaufen. Also da habe ich wenig Zweifel, dass ich besser gewesen wäre. Weil alles, was ich für richtig empfunden habe vorher, ist auf einmal gecrashed, kaputt. Hey Gott, muss das wirklich sein? Anscheinend muss es sein. Also im Fall von Jesus ist es eine besondere Sache. Ja, es musste sein. Das war Gottes Plan. Ja? Aber warum könnten nicht die Jünger einfach auf einer Wolke schon mal wegschweben in den Himmel? Wäre doch viel schöner, wenn wir schon mal entrückt wären. Wenn dieses Hin und Her, Auf und Ab, dieses Corona und weiß ich, was uns gerade alles nervt, weg wäre. Gottes Plan ist ein anderer. Wer sagt also, wann und wie es weitergeht? Das war also meine Grundfrage, wenn wir diesen Begriff weiter heute mal überlegen, was heißt das für uns als Gemeinde? Und beide Berichte zeigen deutlich, es gibt nur einen, der sagt, wie es weitergeht. Und es ist nicht mal Jesus, sondern es ist wirklich Gott, der Vater. Der sagt, so geht's jetzt weiter. Ist das bei dir genauso? Ist das bei uns genauso? Dass Gott in dein Leben sprechen darf. Dass du eine Ahnung davon hast. Und ich weiß, es ist ziemlich schwierig, manchmal das eigene Denken von Gottes Denken zu unterscheiden. Manchmal ist es ziemlich klar und wir wollen es trotzdem nicht klar wissen. Aber nichtsdestotrotz wissen wir, was Gott will für unser Leben, für unsere Gemeinde, für diese Gegend. Und sind wir bereit, den Weg zu gehen? Ich habe das mal als Fragen mitgebracht, habe gedacht, ich bin mal eine halbe Minute still oder sowas, weil das ist echt entscheidend. Sind wir bereit, diesen Weg mit ihm zu gehen? Jesus hat Gott das letzte Wort überlassen. Gott hat seinen Lebensweg bestimmt, keinen leichten Lebensweg. Und die Jünger wussten nicht, was dann auch noch kommen wird. Sie wären damals am Berg, in beiden Fällen, glaube ich, am liebsten geblieben. Und weitergehen heißt nicht, dass danach alles gut ist. Wir haben uns letzte Woche Apostelgeschichte 16 angeschaut. Und auch da habt ihr, ich weiß nicht, wer die Predigt gehört oder im Internet angeschaut hat, wenn nicht, habt ihr ja noch die Chance, ist noch länger da. Da haben wir auch gemerkt, der Weg, den Gott mit Paulus und Silas gegangen ist, war auch nicht immer der, den wir uns oder sie sich ausgesucht haben. Aber Gott wollte diesen Weg mit ihnen gehen und hat ihn genutzt, Wunder zu tun und Dinge vorauszubringen. Wir stecken in einer herausfordernden Zeit. Die Welt um uns herum denken ganz viele nicht mehr über Gott nach. Das ist weit weg in unserem Deutschland. Es gibt Gott sei Dank noch etliche, die es für wichtig erachten und drüber nachdenken. Und ich freue mich auch, dass ihr heute Morgen hier seid oder dass ihr heute Morgen zuschaut. Ja, aber welchen Weg will Gott mit uns gehen? Und an manchen Tagen wartet dann der Abgrund. Und das, obwohl Gott mit uns unterwegs ist. Und das ist nichts Schönes. Ich würde viel lieber ein Evangelium und eine Botschaft verkünden, wo ich sage, glaub nur an Jesus und danach ist alles jeden Tag perfekt. Aber das wäre eine Lüge. Das wäre eine Riesenlüge. Ich kann dir sagen, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wirst du nie einen Tag alleine unterwegs sein. Aber du wirst immer wieder an deine Grenzen kommen, weil das Spannende ist, dass nicht ich dann den Weg bestimme, sondern Gott ihn mit mir geht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wie schnell wir, ich erwische mich da immer wieder dabei, wie schnell wir es uns gerne gemütlich einrichten. Ob zu Hause, in der Gemeinde, in der Familie oder bei allem. Wir nehmen das Setting und sagen, das passt, da will ich bleiben. Und das ist ganz normal und verständlich, das ist nichts Schlimmes. Aber ich glaube, wir dürfen und müssen uns immer wieder von Gott wachrütteln lassen und uns hinterfragen lassen, ist es Zeit, von unserem Berg runterzukommen, freiwillig Dinge zu lassen, die ich liebe, um mit Gott weiter unterwegs zu sein, hinaus zu den Menschen. Weil der Auftrag ist eindeutig. Matthäus 28, Vers 19, da steht, setzt euch in euer Gemeindehaus und wartet, bis ein paar Menschen kommen. Macht ihnen klar, was theologisch wichtig ist, tauft sie bei Gelegenheit und legt ihnen die Last auf, ein perfektes Leben zu leben. Mancher grinst, ich höre es sogar hinter der Maske. Ich glaube, das ist manchmal, wie wir den Missionsbefehl lesen oder wie wir ihn gerne lesen würden. Weil so ist er viel einfacher. Ja? So ist er viel leichter umzusetzen, weil da können wir ganz gemütlich hier sein, warten, bis vielleicht jemand kommt und dann sagen wir ihm, wie es zu laufen hat. Aber das ist nicht das, was in Matthäus 28 steht. Da steht, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende der Welt gekommen ist. Ein klares Geht hin in diesem Auftrag. Runter vom Berg der Verklärung, raus aus unserer Wohlfühlatmosphäre und hin. Und die zweite Frage ist auch schon geklärt. Wohin, was wir machen sollen, zu den Menschen von Jesus weitererzählen. Ihnen klar machen, wie sehr sie Gott liebt. Ihnen ja, das, was, wir haben es im Lied vorhin gesungen, das, was uns bewegt, oder zumindest bewegt hat mal, so unterstelle ich euch, weitergeben, weil es uns so wichtig ist. Das ist unser Job, unser Auftrag. Und jetzt liegt es an uns hin, umzusetzen und herunterzugehen. Die Frage ist, wollen wir das? Und da bin ich echt ins Nachdenken gekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr ein Ziel vor Augen habt und euch denkt, das wäre so cool, wenn ich das könnte. Also letztens habe ich mir gedacht, das wäre echt cool, wenn ich einen Rückwärtssalto könnte. Wer traut mir zu, dass ich einfach hier so... Ihr habt kein großes Vertrauen in mich, oder? Kein Einziger, der mir das zutraut. Ja, Gerd, halbherzig. Okay, ihr habt recht, ich würde es mich auch nicht trauen im Moment. Aber ich habe ernsthaft überlegt, ob ich es innerhalb von 3 Tagen schaffe, einen zu üben und ihn heute vorzumachen. Ich war zu feige. Das ist die richtige Antwort. Aber es ist für jeden klar, wenn ich das Ziel vor Augen habe, ich will einen Rückwärtssalto können, dann wird es nicht viel helfen, wenn ich weiter am Sessel sitzen bleibe. Ja, also dann kann ich das mental durchgehen. Ich weiß die Schritte auch schon. Also man muss erstmal hier so Strecksprünge machen, danach muss man hier noch so anziehen und dann braucht man ganz viel Mut, sich in eine Drehbewegung zu bringen. Ja, das übe ich irgendwann mal. Danach scheitert es nämlich erstmal am Kopf und gar nicht am Körperlichen. Also natürlich ist es für manchen schwieriger, weil die körperlichen Voraussetzungen andere sind wie bei anderen. Keine Frage. Aber ich würde mal behaupten, wenn jemand will, bis zu einem gewissen Alter, ist es relativ wahrscheinlich, dass er es schafft, einen Rückwärtssalto zu machen. Wenn er wirklich will. Wenn er das Ganze runterbricht und anfängt zu üben. Wenn er losgeht, einen Weg zu gehen. Wenn ich einen Marathon joggen will, dann ist das ein recht aussichtsloses Unterfangen. Außer ich fange endlich an zu trainieren. Dann ist das nicht unmöglich. Das haben mir genug Leute vorgemacht. Ich halte es für mich immer noch sehr schwierig und habe da auch nicht so viel Anreiz. Also ihr merkt, wir haben einen klaren Auftrag, wir haben einen klaren Job und die Frage ist, wollen wir den überhaupt umsetzen? Wollen wir den Weg gehen? Wollen wir Schritte üben, damit es uns irgendwann gelingt, Gottes Auftrag leichter zu erfüllen? Gott hat ja auch nie gesagt, du musst es von jetzt auf sofort können. Und du musst es genau so machen. Das haben wir ja manchmal auch im Kopf. Ja, da müssen wir das machen, das kann ich nicht. Steht nicht da. Es steht nur da, dass wir es tun sollen, unterwegs sein, hingehen sollen. Es geht. Wenn du willst, kannst du Gottes Auftrag umsetzen. Da bin ich mir absolut felsenfest davon überzeugt. Und warum? Weil du es gar nicht immer alleine machen musst. Weil Gott mit dir unterwegs ist. Der Heilige Geist in dir geht mit dir diesen Weg. Und er wird dir helfen, aber nicht, wenn du beschlossen hast, lieber zu bleiben. Und zu sagen, nee, andere machen das echt gut. Und ich kann das, ich helfe denen ja auch manchmal. Also ich merke, wie ich selber mit mir ringe. Und ihr denkt ja immer, der Pastor, der kann das. Ich merke, wie das auch für mich eine Überwindung ist, in einem anderen Setting über meinen Glauben zu reden. Obwohl es für mich so einfach ist. Es fragen mich ja alle, was ich arbeite. Und dann kann man relativ schnell auch über Jesus ins Gespräch kommen, bei meinem Job. Ihr habt da vielleicht größere Probleme bei. Müsst ihr euch einen anderen Weg überlegen. Aber ich merke, wie eine Hürde da ist und wie ich lieber bequem bleibe. Und es ärgert mich. Und ich will euch heute herausfordern, weil wir müssen nicht perfekt dazu sein, wir müssen nur echt dazu sein. Gott hält aus, dass wir nicht alles richtig machen, dass wir nicht alles perfekt machen. Und er findet es auch völlig legitim, dass wir so Bergmomente brauchen, wo wir sagen, ja, da will ich einfach mal bleiben. Nichtsdestotrotz, glaube ich, stupst er uns immer wieder und dich heute Morgen durch mich und mich auch. Geh hin, geh den Weg. Es zählt nicht mein Gefühl, mein Wille, sondern sein Wunsch und sein Plan. Hinein in den Alltag des Lebens. Und ich bin mir sicher, das wird ziemlich viel mit dir machen. Also ein Paulus wäre kein Paulus, wenn er nicht das erlebt hätte, was er mit Gott erlebt hat, weil er unterwegs war. Weil er gesagt hat, nein, ich bleibe nicht. Obwohl ich nicht weiß, ob ich heil rauskomme. Ich gehe los. Das ist mir so wichtig. Und er hat es immer wieder erlebt. Und wer Lukas 9 weiterliest, da geht es runter vom Berg der Verklärung, der wird zuerst ein Wunder lesen. Ein krasses Wunder, wie Jesus heilt. Und danach wird er Ablehnung lesen, wie eine volle Front gegen Jesus und seine Jünger gekommen ist. Also ihr merkt, es läuft dann nicht alles toll und glatt, aber es geht. Gott hat den Überblick und den Durchblick. Und ich mache dir Mut, wag den Schritt von deinem heiligen Berg runter und geh mit Gott in den Alltag. Nicht ohne ihn, bitte. Weil wir brauchen es nicht, wir müssen es nicht, aber wir müssen mit Gott gehen. Und hab die Erwartung, dass er durch dich zu anderen Menschen redet. Denk nicht klein von dir, weil Gott in dir ist. Und vielleicht brauchst du ja auch erst einen nächsten Schritt. Das ist genauso, wenn ich in Rückwärtssalto lernen will. Dann weiß ich, ich muss erst mal hier üben. Damit ich höher springen kann, damit ich irgendwann, und dann muss ich mit meinem Kopf reden, damit diese mentale Blockade, mich rückwärts zu stürzen, endlich weg ist. Dazu brauche ich vielleicht sogar Hilfe, weil ich es gar nicht allein hinkriege. Jemand, der mir Hilfestellung gibt. Und in unserem Glauben ist es genauso. Besucht ein Seminar. Ich würde euch ja gerne zu dem vom Freitag einladen, aber das ist schon vorbei. Mit Gabriel Hessler war wieder eines dieser Live-on-Stage-Seminare. Es wird auch im September, am 17. wieder eines geben. Da geht es darum, wie wir eine Botschaft weitergeben können. Wenn du sagst, okay, ich muss es mal wieder hören oder zum ersten Mal, dann melde dich an. Ist nicht so schwierig. Du musst auch erst mal nur zuhören. Aber Gott kann was damit machen. Oder vielleicht sagst du, ich brauche ein Buch. Ich muss noch mal lesen, wie andere das gemacht haben. Oder ich brauche jemanden, mit dem ich das mal erlebe. Dann überleg mal, wo du sagst, ich glaube, die Person ist mir einen Schritt voraus. Die schnappe ich mir mal und frage, ob ich sie mal einen halben Tag begleiten darf. Forder dich heraus und geh zusammen mit Gott einen Weg. Vielleicht ist für dich sogar auch erstmal Stille dran, nochmal bewusst auf Gott zu hören, wo es hingehen soll. Ich weiß es nicht genau, aber klar ist, es wird nur was passieren, wenn du es willst. Wenn du dieses Ziel auch erreichen willst. Sonst wird genau so viel passieren, dass ihr irgendwann alle einschlaft, weil ich zu lange geredet habe. Also solange wir einfach sitzen bleiben und statisch sind, wird nicht viel passieren. Erst wenn wir unterwegs sind und wir können den Auftrag praktisch erfüllen, wenn wir losgehen. Gott sei Dank müssen wir nicht die Welt retten. Das will ich auch nochmal festhalten an der Stelle. Nein, das hat Jesus gemacht. Das müssen wir nicht machen. Und trotzdem haben wir den Auftrag hinzugehen, loszugehen, unterwegs zu sein mit Gott. Und ob es dann weitergeht, ich würde mal böse sagen, das liegt auch an dir. Ob du handelst, wie du entscheidest und auch, was wir als Gemeinde tun. Ich bete, dass wir weitergehen, Jesus hinterher und du mit. Gott segne dich. Amen.